Prüfung der Wirksamkeit des IFAS Interpretations Committees ein und komme zu dem Punkt, dass wir in der Überarbeitung des Due Process Handbuches an all den Umsetzungsthemen auf jeden Fall wieder vorbeikommen, weil ja gerade dort eben der Due Process geregelt werden soll und auch verabschiedet werden soll. Und insofern kommen wir da an der gesamten Produktpalette vorbei und insofern auch an dem Produkt NIFRIG, wo man dann natürlich immer noch die Frage stellen kann, ob dieses Due Process Handbuch eine hinreichende Verbreitung hat und ob nicht noch Begleitmaßnahmen irgendwo getroffen werden müssen, um gerade auf solche Themen wie die Wirksamkeit von einigen Produkten hinzuweisen. Wir werden an diesem Handbuch in einem Monat vorbeikommen. Wir hatten sinnigerweise bei EFRAG schon eine Art Vorabpräsentation durch David Loth, der damit zum ersten Mal sozusagen von der anderen Seite des Schreibtisches kam und der zunächst mal noch erklärt hat, dass er ja noch nicht so viel damit zu tun gehabt hat, weil er bei der Entwicklung noch nicht so dabei war. Das Due Process Handbuch besteht aus einem mehr oder minder mandatory Teil und einer ganzen Serie von Anlagen, die tatsächlich mal die Produktpalette aufdröseln. Ich bin schon etwas zusammengezuckt, weil die Produktpalette relativ lang ist und man sich auch mit mehreren Bemerkungen das offen hält, diese Anlagen irgendwann unterwegs mal zu ändern. Und die Vorstellung, dass der Due Process und die Produktpalette relativ locker geändert werden kann, lässt mich etwas erzucken, denn gerade das ist ja das, was wir auch gerade bemängelt haben, dass in der letzten Zeit Zwischenschritte eingefügt haben, wo keiner so genau wusste, was ist denn das nun? Und oder wenn sie jetzt da wieder eben neue Dinge erfinden können, dann weiß man auch wieder nicht, ist das nun Pflichtbestandteil, muss ich da hingucken oder nicht? Und gerade diese Kippe auch, wie wir sie eben schon bei NIFRIG angesprochen haben, wird dadurch nicht erleichtert. Es ist ein herrlicher Tipper drin in dem Sinne, dass bei der Darstellung der NIFRIGs eine statt NIFRIG Draft Interpretation in dem Tableau drin steht. Da ist angeblich etwas durch Cut and Paste passiert, aber es kann auch eine freudsche Fehlleistung gewesen sein. Ich weiß nicht, was wir sonst noch im Moment an dem Trustee-Bericht weiter so betreiben sollten, ohne ihn zur Kenntnis zu nehmen, aber eben auch in dem Bewusstsein, dass wir durch das Due Process Handbuch da wieder dran vorbeikommen. Weitere Anmerkungen werden gerne entgegengenommen.
Nicht nur ein Hinweis, dass wir in Zukunft, das sieht man ja auch, die Outreach-Aktivitäten sollen nochmal verstärkt werden, um eben halt auch klarzustellen, ist es wirklich widespread und ist da, wie wird das Ganze in der Praxis behandelt, finde ich selbst auch eine sehr gute Sache, weil wir in der Vergangenheit beim IFRIG halt tatsächlich manchmal uns auch nicht sicher waren, ob man genug Arbeit und Research betrieben hat, um wirklich mal festzustellen, wo ist denn das ein Thema und gibt es da Unterschiede in der Praxis. Von daher werden wir hier auch beim DRSC da in Zukunft sehr viel mehr vielleicht noch als bisher Fragen bekommen vom Staff. Wie sieht denn das aus? Wie behandelt ihr das Thema?
Darüber haben wir uns vorhin zwischen Tür und Angel oder beim Kaffee oder wie auch immer schon mal kurz unterhalten. EFRAG hat das schon aufgegriffen und nach der gestrigen Veröffentlichung des Puts über NCIs ein Questionnaire rumgeschickt, um jetzt festzustellen, wie weit verbreitet Puts über NCIs sind. Womit EFRAG dann wiederum sagt, wir sind kein Standard-Setter, wir sind kein Standard-Setter, und je häufiger man das sagt, irgendwann fällt dann das K weg und dann sind wir da, wo wir sind, aber seitdem wie wolle. Ja, wenn man das so rhapsodisch vor sich hin sagt, ist das ja nur ein Buchstabeunterschied.
Lange Erfahrung.
Wir haben ja eben schon mal überlegt, wie wir diesen Questionnaire verbreitern können. Dass EFRAG das jetzt tut, liegt sicherlich daran, dass Frankreich ja schon ganz oben auf den Barrikaden ist. Und wir haben eben ja darüber gesprochen, dass wir es über GFU verbreiten, vielleicht nochmal Herrn Hütten zuschicken, damit er im AKEU am Montag darüber spricht. Und sonst würden wir unsere übliche Vorgehensweise nehmen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ansprechen, weil wir da immer der Meinung sind, dass wir relativ in kurzer Zeit über die Mandantenvielfalt eine gute Übersicht bekommen, ob es denn vorliegt oder nicht. Ich könnte, was jetzt bei der Öffentlichkeit begrenzt hilfreich ist, noch sagen, wir haben ja neulich auch mal eine Anfrage bekommen, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, die in eine etwas andere Richtung geht, nämlich dass Wayne Upton erklärte, dass sie ja eine SEC-Anfrage bekommen haben wegen Pushdown-Accounting. Und wir sind ja ausdrücklich aufgerufen worden, uns auch mit den Regulatoren ins Benehmen zu setzen, weil wir zufälligerweise einigen Regulatoren vorige Woche auch über die Füße gelaufen sind, haben wir dann festgestellt, dass wir auch da dieses Miteinbeziehen in solche Fragen vielleicht nochmal ein bisschen organisieren müssen. Denn die Frage zu dem Pushdown-Accounting, wie weit begegnen die Prüfstelle und die BaFin dem, wenn sie nicht gezielt danach suchen? Und dass sie bisher gezielt nach Pushdown-Accounting gesucht haben, würde etwas jenseits meiner Fantasie sein. Das heißt, Themen, die eben etwas grundsätzlicher oder ähnlicher Natur sind, denn die Idee ist ja nun, weil das auch aus US GAAP kommt, ob man irgendwann mal dazu Stellung nimmt, aber ob man so ein breites Thema irgendwann mal aufnimmt oder nicht, wie auch immer. Wir sind insofern auch auf die Idee gekommen, auch mal Herrn Grund anzusprechen. Und wen wir nun wo mit was mal als Regulator ansprechen, da werden wir uns bei Gelegenheit mal noch ein paar Gedanken zu machen. Haben wir das Thema damit? Nein?
Könnt ihr vielleicht einfach mal Frau Neumann fragen, ob sie aus ihrer vorherigen Historie das Thema irgendwo aus Kanada vielleicht bekennen. Ich denke, also das Pushdown wahrscheinlich doch relativ stark verbreitet ist dort, oder nicht?
Weil ich kenne es aus den Staaten. Unter US GAAP ist es Pflicht, aber ein bestimmter Anteil, wenn eine Mutter die anderen kauft, zum Beispiel 95%, ist das anzuwenden und wird auch von der SEC geprüft. Man sieht das in den Staaten, die Fragen kamen damals sogar in US GAAP, hat man Überlegung, wenn es nicht ein SEC-gelistete Firmen, aber in anderen, inwiefern was macht. Ich weiß, das war vor langer Zeit, hatte ich diese Frage gesehen in sich. Mindestens in den Gesprächen, wo ich da drin war, war es auch verneint oder mindestens gefragt, inwiefern haben wir andere europäische Regelungen, die das sowas nicht erlauben würde, zum Beispiel in der 4. und 7. Richtlinien. Weil in sich für die Minderheitsanteilen, was passiert bei diesem Pushdown, ist plötzlich sind alle Buchungen geändert. Ich meine, die SEC, das war ist ein steuerbasiertes Thema eigentlich. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber ich habe es immer verstanden, weil in den USA man eine konsolidierte Steuererklärung macht, dann kann man wirklich andere Steuerbasis haben, wenn eine Mutter kauft, bei völlig anderen Konsolidierung. Das ist bei uns nicht der Fall. In sich ist es immer die Einzel, nicht immer, aber es könnte mehr eine Einzel-Entity sein, insofern guckt man das auch mit anderen Blickwinkeln. Ich habe es persönlich nicht hier unter IFRS gesehen.
Es wurde die Vermutung ausgesprochen, erstmal hat Wayne freundlicherweise dann nochmal zugegeben, dass man für Anfragen oder sowas beim IASB keine Listen führt und dass man insofern nur mal rumfragen kann, ist einer dem schon mal begegnet. Man hat also kein Archiv in dem Sinne und man hat irgendwie das Gefühl, Anfragen zu Pushdown-Accounting kommen nur von Leuten, die auch irgendwo mit US GAAP was zu tun haben. Reine IFRSler hätten da potenziell so nichts mit zu tun. Ich schließe dann aber mal die Frage an, auch mehr wegen der Systematik. Sind Sie denn schon mal Puts over NCIs begegnet? Das heißt, wenn wir jetzt die Frage bekommen, wie weit das verbreitet ist und wie die Handhabung dazu ist, könnten wir Ihnen auch dieses Questionnaire in die Hand drücken?
Grundsätzlich ja, können Sie.
Ich meine, das Thema kommt doch im Grunde genommen halt häufig, oder wir haben das in der Vergangenheit häufig gesehen, wo wir im Grunde genommen sukzessiven Firmenübergang gehabt haben. Also man kauft im Grunde genommen Unternehmen in Tranchen und es wird im Grunde genommen dann vereinbart, dass über einen ausstehenden Betrag typischerweise eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 30-40% der Alteigentümer nach einer Zeit lang mit drin bleibt, aber dann im Grunde genommen eine Put-Call-Kombination abgeschlossen wird, nach der eigentlich klar ist, dass das Ding irgendwann später übergeht. Man will aber am Anfang halt noch die Expertise irgendwie nutzen und da haben wir das im Grunde genommen ohne Ende gesehen.
Ich weiß nicht, Herr Flatt zuckte eben schon so, wenn, je nachdem, wie wir das jetzt auf die Reihe kriegen, können ja verschiedene Dinge rauskommen. Erstmal, es ist relativ selten, es ist relativ häufig, was auch immer. Und es soll letzten Endes ja auch dabei rumkommen, ob die nun von IFRSIC vorgeschlagene Lösung eine ist, die ohnehin schon weit betrieben wird, oder genau das Gegenteil dessen ist, was bisher betrieben wird, ob man dann daraus die Konsequenz zieht, in seinem Comment Letter zu schreiben, wir sind gegen den Entwurf der Interpretation oder nicht, der Frage müssen wir uns dann im September stellen.
Also ich meine, bei diesen von Ihnen angesprochenen Root-Call-Konstruktionen hängt es natürlich immer noch davon ab, zu welchem Preis, also was ist der Strike-Price. Ist es etwas at fair value oder zu einem vordeterminierten Preis, wo ich sage, na gut, okay, im letzteren Fall bin ich vielleicht da noch eher. Das andere, aber was mir einfällt, sind Squeeze-Out-Verfahren, wo man im Prinzip ein Squeeze-Out betreibt, einen Angebotspreis auch entsprechend machen muss. Und faktisch würde ich das also auch in diesem Anwendungsbereich dann sehen.
Zu dem Put-Call vielleicht noch ganz kurz. In dem Moment, wo das so eine Art synthetischer Forward ist, die Interpretation bezieht sich eindeutig nur auf Puts. Es wurde nämlich diskutiert, besonders auch auf Forwards. Und es gab gute Gründe dafür, ich sehe auch mehr gute Gründe dafür, auch Forwards mit einzubeziehen. Aber nein, man hat es also beschränkt auf Puts. Das heißt, wenn wir jetzt eine Put-Call-Kombination haben, wo Ausübungszeiträume übereinstimmen und auch die Preise übereinstimmen, stellt sich die Frage, ob das überhaupt anwendbar ist auf diese Fälle. Also muss man dann auch nochmal sehen. Ich wollte aber nur einen Schritt vielleicht nochmal kurz zurück und auch nochmal vielleicht die Kollegen hier von den Regulatoren nochmal kurz fragen, ob ich da vollkommen falsch liege. Also Pushdown-Accounting im Sinne von, ich verwende Werte von einer übergeordneten Muttergesellschaft, die drücke ich nach unten, wo wir so etwas, aber glaube ich nicht unter dem Namen gesehen haben, in Deutschland sind vielleicht bei, und das ist dann in Börsenprospekten, bei Combined Financial Statements, also wo ich aus einer Gruppe Sachen zusammenbringe und dann stellt sich eben halt die Frage, ich habe verschiedene Töchter, die jetzt vorher nicht unter einer Mutter hingen, sondern die werden kombiniert und da meine ich, ist auch, sieht man das auch in der Praxis, dass man dann die Werte von der obersten Konzernmutter nimmt. Also nicht die Einzelabschlüsse zusammennimmt. Und das ist auch so eine Art Pushdown-Accounting. Das ist jetzt nicht das, was unter US GAAP damit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob das dann möglicherweise auch eine Rolle spielt, aber das sieht man, glaube ich, in Börsenprospekten bei den Combines, dass man diese Werte verwendet. Ist mir nur gerade eingefallen, als wir über das Thema gesprochen haben. Ich nehme an, dass das nicht das Thema ist, was jetzt von der SEC kommt. Aber das ist das Einzige, wo ich auch in Deutschland unter IFRS gesehen habe, dass man Werte von oben nach unten runtergedrückt hat. Und die dann
wobei wir uns hier schon häufig darüber unterhalten haben, ob Combined Financial Statements IFRS Financial Statements im Sinne dieser Vorschrift sind. Diese werden ja nur im IFRS für SMEs genannt, weil man da für vieles Verständnis hat, um es mal vielleicht so untechnisch auszudrücken. Und dann hat man ja bei der Reporting Entity Diskussion zum Framework auch immer wieder überlegt, was kommt denn da eigentlich rein, und also das ist doch eher Rand- oder Schattendasein.
Aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch davon ein Papier von EFRAG über Combined Financial Statements.
Nicht zuletzt, weil sie sich mit dem IFRS für SMEs amüsiert haben und oder weil sie aus der 4. und 7. Richtlinie herkommend ja sagen, es gibt alles Mögliche, wo der IASB auch aus der Reporting Entity Diskussion heraus meint, das seien keine General Purpose Financial Statements mehr. Dann könnten wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen.